So. Tätigkeit. Tun. Tun. Shokaya. Zum Verlust. Mohaya.
Mohaya.
Für Illusion. Sada.
Immer.
Vajaya. Für Furcht. Sukaya. Zum Glück. Dukaya. Für Leid. Cha. Auch. Deha Yogam.
Deha Yogam.
Verbindung mit einem materiellen Körper. Avyakta.
Avyakta.
Durch die höchste Persönlichkeit Gottes.
Durch die höchste Persönlichkeit
Gottes.
Distam.
Geleitet.
Janata.
Die Lebewesen.
Anga.
Opriya Vrata.
Opriya
Vrata.
Date.
Nehmen an.
Nehmen an.
Übersetzung. Mein lieber Priya Vrata, aufgrund der Anweisung der höchsten Persönlichkeit Gottes nehmen alle Lebewesen verschiedene Körper an, um darin Leben und Tod, Handlungen und Klagen, Illusionen und Furcht vor künftigem Unheil sowie Glück und Leid zu erfahren. Erläuterung. Jedes Lebewesen ist in die materielle Welt gekommen, um materiellen Genuss zu erhalten. Wegen seines eigenen Karma, seiner eigenen Tätigkeiten, muss ein Lebewesen eine bestimmte Art von Körper, der ihm von der materiellen Natur entsprechend der Anordnung der höchsten Persönlichkeit Gottes gegeben wird, annehmen. In der Bhagavad Gita heißt es, Prakriti kriyamanani unai karmani sarvashah. Ahankara vimudhatma kataham iti manyate. Alles wird von Prakriti, der materiellen Natur, unter der Anleitung des höchsten Herrn getan. Die modernen Wissenschaftler wissen nicht, warum es 8.400.000 verschiedene Körperformen gibt. Das wissen sie nicht. Die Wahrheit ist, dass alle diese Körper den Lebewesen entsprechend ihrer Verlangen von der höchsten Persönlichkeit Gottes gegeben werden. Er gewährt den Lebewesen die Freiheit, nach ihrem Wunsch zu handeln. Gleichzeitig müssen sie aber auch einen Körper annehmen, der den Reaktionen auf ihr Handeln entspricht. Deshalb gibt es verschiedene Arten von Körpern. Einige Lebewesen haben eine kurze Lebensspanne, wohingegen andere für unvorstellbar lange Zeit leben. Aber jeder, vom Brahma angefangen bis hinunter zur Ameise, handelt entsprechend der Anleitung der höchsten Persönlichkeit Gottes, die in jedermanns Herzens anwesend ist. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Sarvasya charam kriti sanivishto matasmitir jnanam abhohanam cha. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Es ist jedoch nicht so, dass die höchste Persönlichkeit Gottes bestimmten Lebewesen bestimmte Anweisungen gibt und anderen Lebewesen wiederum andere. In Wahrheit hat jedes Lebewesen einen bestimmten Wunsch und der höchste Herr gibt ihm die Möglichkeit, sich diesen zu erfüllen. Das Beste ist daher, sich dem höchsten Herrn zu ergeben und nach seinem Wunsch zu handeln. Jemand, der dies tut, ist befreit. Bhavaya nashaya chakaramba kartum shokaya mohaya sadabhayaya sukaya dukaya chadeha yogam avyakta dishtam janatam gadate. Mein lieber Priya Vrata, aufgrund der Anweisung der höchsten Persönlichkeit Gottes nehmen alle Lebewesen verschiedene Körper an, um darin Leben und Tod, Handlung und Klagen, Illusion und Furcht vor künftigen Unheil sowie Glück und Leid zu erfahren. Hier wird die Maum Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachalini Nirvishesha Shunyavani Paskatyari Shatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hier wird die gesamte materielle Erfahrung als wichtig bezeichnet. Und das heißt, dass das Lebewesen einen Körper annimmt, um zu leiden, um Geburt zu sehen, um Tod zu sehen, um die Furcht vor künftigem Unheil zu erfahren, um Klagen zu sehen, um Illusionen zu sehen. Und es ist eines der Notwendigkeiten, die die bedingte Seele sehen muss. Nämlich, dass sie, solange sie sich von Krishna abgewandt hat, mit seiner getrennten Energie, der materiellen Energie, zusammenkommt, die dem Lebewesen einfach nur Leid gibt. Diese Erfahrung ist wichtig. Sie ist wichtig für solche, die einfach nicht gottesbewusst sind, um auf diese Weise die Notwendigkeit zu verstehen, dass diese materielle Welt kein Ort ist, wo man glücklich sein kann. So, dieses Leid kann sofort aufhören, so wie man Krishna erkennt oder Krishna bewusst wird. Der Körper ist ja nur etwas, was uns für gewisse Zeit gegeben worden ist. Das heißt jetzt nicht, was ich sagen möchte, dass wir gleichgültig sein sollten mit dem Körper. Es gibt ein Devotee hat einmal beschrieben, als er auf einen Nagel trat und sich den Fuß infizierte, hörte Prabhupada davon und schrieb ihm einen Brief. Und in dem Brief sagte Prabhupada, es ist nicht so, dass der Körper vernachlässigt werden sollte. Du brauchst ihn noch, um geläutert zu werden. Und so hat sich der Devote dann angestrengt, die Infektion schneller loszuwerden, sodass er wieder im Kirtan tanzen konnte. So, zu sagen, dass der Körper uns nur für eine gewisse Zeit gegeben ist, zu einem bestimmten Zweck, heißt nicht, dass wir ihn zurückweisen und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Nein, er ist ein geeignetes Boot, mit dem wir den Ozean des materiellen Daseins überqueren können. Vorausgesetzt, wir nehmen die Unterweisung an, die Krishna uns erteilt. So, ein wichtiger Punkt zu verstehen, wie dieser Körper uns nicht gehört, möchte ich gerne machen. Und dann will ich in eine sehr interessante Beschreibung übergehen, die ich schon seit langer Zeit vorhabe zu geben. Sehr bestimmt ein sehr interessantes Lila von Chaitanya Mahaprabhu, in dem das klar wird. Worum es geht, ist Folgendes. Ein losgelöster Mensch kann tatsächlich verstehen, dass dieser Körper so wenig zu ihm gehört wie der Sitz. Ich brauche den Sitz hier, sonst falle ich runter und jage mir Splitter in den Körper. Er muss intakt sein, aber er ist nicht identisch mit mir. Dieser Körper ist uns gegeben worden von der materiellen Natur. Genau wie ein Sitz. Die verschiedenen Ingredienzien für den Sitz waren mal in Form eines Baumes vorhanden. Und in Form einer Eisenmine, eine Eisenerzmine, so sagt man, vielleicht in Südafrika. Und der Stoff hier kommt von Seidenraupen in Indien. Und dieser etwas kitschige, aber dennoch schöne Schmuck wurde vielleicht in der Türkei für türkische Hochzeiten festgemacht oder iranische und so weiter und so fort. Und so ist hier dieser Sitz hier gibt es noch ein bisschen Samt und Seide in Lila. Auch sehr das ist Geschmackssache. All das ist also zusammengekommen in diesen Sitz. Man spricht philosophisch davon, von einer Vikara, einer Transformation verschiedener materieller Dinge, die sich dann eben so befinden. Es kommt aus Asien und aus vielleicht nach Russland kommen Stoffe hierher, die alle in diesem vereinigt worden sind. Genauso ist es eigentlich mal mit unserem physischen Körper. Es ist Wasser da, es ist Luft da, es ist Feuer da, nicht Energie. All dies sind, sind materielle Elemente, die aus verschiedenen Teilen des Universums kommen. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Ihr seid ein kosmisches Warenhaus sozusagen, in dem, dass die materiellen Elemente aus verschiedenen Bereichen sich hier angesammelt haben in dem physischen Körper. Man muss sich einmal darüber bewusst werden. Diese Meditation wird einem im Sankhya-Yoga angeboten, sodass man im Sankhya sich darüber bewusst wird. Es gibt auch einen Vorgang, durch den man das tut, nämlich den Vorgang des Pratyahara. Pratyahara bedeutet, die Sinne zurückzuziehen. Ebenso wie eine Schildkröte ihre Gliedmaßen in den Körper zurückziehen kann, so ist es empfohlen für jemanden, der selbstverwirklicht werden möchte, dass er seine Sinne von den Sinnesobjekten zurückzieht. Statt also involviert zu sein in materiellen Tätigkeiten und Anhaftung zu entwickeln, die die ewige Seele mit der Welt der materiellen Objekte verbindet, soll man Pratyahara ausüben, das heißt das Zurückziehen von Anhaftung. Nicht? Die Sinne werden zurückgezogen. Diese Pratyahara kann auf intellektuelle Art und Weise, aber auch durch eine physische Art und Weise geschehen, im Feinen wie im Groben. In bestimmten Stunden in unserem Krishna-Bewusstsein zum Beispiel meditieren wir darüber, wie die Sinnesobjekte einfach illusionär sind. Zum Beispiel stellt euch vor, ein frisches, junges Mädchen geht spazieren und ein lustvoller Mann ist angezogen durch ihre tanzenden Haare, die mit Shampoo frisch gemacht sind und auf und ab tanzen, nicht ihre erhobenen Brüste und dergleichen mehr. Stellt euch nun mal vor, diese Meditation wird gemacht. Dieser Mann ist so begierig, sie am Haar zu berühren. Und schon, wenn er nun nahe kommt, scheinen Funken auf ihn überzugehen und er ist ganz begeistert. Ich habe vor einiger Zeit habe ich gehört, wenn Michael Jackson ein Konzert gibt, der hat ja eine plastische Nase und so weiter. Dann sind die jungen Mädchen zum Teil, also jetzt umgekehrt, sie begehren so sehr, Michael Jackson auf die Nase zu fassen oder so, sind so begierig danach, dass sie tatsächlich in Ohnmacht fallen. Ja, die müssen dann ausgetragen werden auf die Schulter, nicht? So begeistert von diesem materiellen Ding. Nun stellt euch mal vor, jemand, der also so nachtrachtet, dem wunderschönen Mädchen durch ihre shampoonösten und wie nennt sich das, geföhnten Haare zu fahren, nicht wie eine Schlange mit den Fingern und zu krabbeln und am Kinn und solche Dinge zu machen. Stellt euch vor, das wunderschöne Mädchen beschließt einfach eine kleine neue Frisuränderung, einen Kahlkopf und tut dann in einem Farbkarton die Haare an ihn schicken. Hier hast du sie, Johnny, zum Durchkämmen und zum Freuen und so weiter. Wir lachen darüber, weil wir ich bin mir darüber bewusst, dass ich im Augenblick ein bisschen polemisch bin, aber warum nicht? Alles zu seiner Zeit, auch 5 Minuten polemisch sein ist erlaubt. Das riecht sogar nach einer gewissen Zeit so hornig. Und so. Oder stellt euch vor, wie sehr der Mann begeistert ist, die Haut der Brüste zu berühren. Boah. Stellen Sie sich vor, jetzt gehen Sie vielleicht die wunderschöne Schöne zu einem FKK-Strand im Sommer, nicht? Und ist ein bisschen zu lange draußen gewesen, die Haut pellt ab und zieht sich das von überall runter und macht ein kleines Expresslader. Mein lieber Geliebter, dass du nicht so traurig bist, hier ist meine abgepellte Haut, die hast du hast doch immer so danach gefiebert, das zu akzeptieren. Nicht? Kannst du ja eine Soße draus machen mit Kriegsbrei oder irgend sowas. Wenn das da hinkommt, das ist widerlich einfach. Man ist nicht geneigt, da noch lustvolle Gefühle zu entwickeln. Man ist abgestoßen sogar. So, wir könnten das Ganze mit allen Dingen des Körpers exerzieren. Doch weil das Ganze eine Vikara ist, eine Zusammensetzung, also aus verschiedenen Bereichen kommt, verschiedenen materiellen Elementen, und dann mit Illusionen überdeckt ist, mit Maya, dieser Rupa, der Form, dieser illusionären materiellen Form, die für gewisse Zeit da ist, fiebert die ganze Welt danach. Die ganze Welt, selbst Clinton und Willy Brandt und was weiß ich nicht alles, wie sie heißen mögen. Das ist sozusagen mehr die, ich will dazu jetzt nicht intellektuell sagen, die Auseinandersetzung mit der Illusion auf gedanklicher Ebene. Ich habe es jetzt mal ein bisschen in den Bereich des Deftigen gebracht, um meine Zuhörer, die heute ein bisschen Müdigkeit um die Augen haben, aufzuwecken. Da kann man nicht zu abstrakt sein. Ich möchte jetzt das auf einer physischen Ebene mit euch verfolgen. Pratyahara, zurückziehen. Zurückziehen von Anhaftung, darum geht es ja. Nicht, wie man das macht. In den Schriften wird uns gesagt, dass wir Wissen verstehen können und somit Illusionen überwinden können, wenn man die Sinne kontrolliert. Ein Mensch, der zum Beispiel anfängt, die Sinne in irgendeiner Weise zu kontrollieren, kann sehen, wie trügerisch materielle Tätigkeiten sind. Einer, der jedoch voll in die Sinnenbefriedigung eintaucht, wird niemals das verstehen können. Astarada Prabhu hat mir einmal von einer Verwirklichung erzählt, die ich gerne an euch weitergeben möchte. Und zwar hatte er einmal in Vrindavan Mona praktiziert, um zu sehen, wie das ist. Mona ist das Schweigegelübde. Man nimmt sich vor, für einen Monat nichts zu sagen. Es gibt noch eine Verschärfung des Mona. Was denn viele tun, ist, die haben so eine Tafel, wo sie etwas draufschreiben, um die Dinge anzugeben, die sie brauchen, zum Beispiel. Ich war mal in einem Tempel in Indien gewesen, wo einer war, der schrieb also den ganzen Tag auf seiner Tafel und kommunizierte da auf der Tafel. Das ist natürlich nicht unbedingt das Ideal, weil er den Geist immer beunruhigt. Aber wenn man das richtig macht, dann benutzt man auch keine Tafel, sondern schweigt einfach. Und sagt nichts. So, was man dann natürlich nicht tun kann, ist, dass man so viel unter Menschen ist, die laufend sprechen, weil auch dann der Geist aufgewühlt wird durch das, was man hört. Er sagte mir, wenn man dann zurückkommt in die Welt der Menschen und anfängt wieder zu sprechen, dann fragt man sich als erstes, was reden die denn da die ganze Zeit? Ist es denn wichtig? Das ist sofort die Verwirklichung. Ich glaube, ihr könnt es nachvollziehen. Man fragt sich, was reden die denn? Und so oft sieht man, es ist so banal. Es ist einfach nur, ja, dass man Luft über die Stimmbänder gleiten lässt und dann irgendwie etwas sagt. Das ist eines der Übungen von Pratyahara, sich zurückziehen, um ein bisschen, wie soll ich mich ausdrücken, zurückgezogen vom materiellen Leben zu werden. Oder das Fasten. Wenn man anfängt, für längere Zeit zu fasten, dann merkt man, dass man eigentlich die ganze Zeit davor oder ein Großteil der Zeit davor damit beschäftigt war, immer Dinge in den Magen zu füllen. Man braucht das eigentlich nicht, so viele Sachen im Magen. Aber irgendeiner Angewohnheit folgend, so immer da was reintun,
sinkt dann immer nach unten und wieder aufs Neue, sinkt es wieder raus und sinkt es wieder raus. Ist eigentlich nicht nötig, um gesund zu leben und enthusiastisch zu sein. Und es ist mehr so eine Angewohnheit. Im Bhagavatam wird von den Menschen als der Spezies gesprochen, die glauben, glücklich zu werden, wenn der Magen voll ist. Das ist also eine Eigentümlichkeit in der Psychologie des Menschen. Vielleicht genauso wie einer denkt, ich muss mir 700 Mal am Tag die Hände waschen, und wenn man aufsteht und sich die Hände wäscht. Ist also nicht unbedingt nötig. Kann man machen, aber ist nicht eine notwendige Notwendigkeit. So kommt der Mensch, also hat diesen Habitus, diese Angewohnheit, ständig Nahrung in seinem Bauch füllen zu müssen. Ich weiß, es kommt auch gleich wieder die Zeit, wo wir das auch wieder stark empfinden oder vielleicht denken schon einige meiner Zuhörer, was es wohl gibt heute Morgen und so weiter. So, anyways, Pratyaha, ein Mensch, der verstehen möchte, dass er nicht der Körper ist, zieht er seine Sinne zurück, ähnlich wie eine Schildkröte, die ihre Gliedmaßen zurückzieht. Das ist, was er macht. So kann er verstehen, dass der Körper ihm gegeben ist zu einem bestimmten Zweck und so weiter. Nun, ein anderer Punkt. Auch die Erinnerung ist uns gegeben. Erinnerung ist genau wie der physische Körper eine Gabe, die wir benutzen können. Ihr habt bestimmt schon mal davor gestanden, kurz vor einer Erinnerung zu stehen. Und ihr kommt nicht daran ran. Zum Beispiel in meinem Leben. Ich möchte unbedingt einen Artikel wiederfinden, der irgendwo in dem Zimmer da unter den Schriftstücken liegt. Und ich weiß genau, vor 10 Tagen habe ich den Artikel gehabt und habe den irgendwo hingetan, wo er einfach, ich mir gesagt habe, da wirst du dich immer daran erinnern, dass er da ist. Jetzt stehe ich davor und weiß nicht mal, wo ich anfangen soll zu suchen. Und diese Artikel, den muss ich aber haben, weil ungefähr 7 Devotees ihn lesen möchten. Und ich versprach, den zu fotokopieren. Also ich kann mir nicht die Devotees enttäuschen. Das geht nicht. So, und dann weiß ich, irgendwann geht es so. Man sitzt da, diktiert gerade einen Brief, nimmt das Telefon auf und plötzlich, da ist der schöne Artikel. Und geht dann los und holt ihn aus der Sache hervor. Nicht? Ein Devotee hatte das mal erfahren, der war Polizist gewesen. Also es war der Grund, weswegen er sich Kirschner hingegeben hat. Er war Polizist gewesen und es gab ein Raubmord in der Gegend, in der er operierte. Und nun wusste er, dass er irgendwann einmal ein Dokument hatte mit der Adresse dieses Täters. Er hatte irgendwann mal etwas mit dem zu tun gehabt. Er konnte sich aber nicht erinnern, in welcher Gegend diese Adresse des Täters war. Und hatte keine Spur, ihm aufzukommen. Es war also eine ganz brutale Angelegenheit. Es war in Indien. Da war so ein Brahmana, der war erschlagen worden von einem, also ein sehr tugendhafter Mensch, fast ein Heiliger, könnte man sagen, war erfahren worden von diesem Raubmörder. Und der hatte so gemein ihn zu Tode gequält, nur für ein bisschen Gold, was denn Brahmana für die Verehrung Krishnas gestellt hatte. Und so, dieser Devote wusste also, das ist meine Aufgabe, ich habe mit dem was zu tun gehabt und ich muss ihn jetzt kriegen, aber ich weiß nicht wo. Dann sagt der, wenn Kirchner will, dass ich diesen Dienst tun kann, in Indien sind auch die Polizisten, manche Polizisten Kirchner bewusst, dann ich werde jetzt einfach chanten. Das ganze Office, in dem er tätig war crazy. Woran kriegen wir denn? Es war gerade aufgedeckt worden, das Blut, der blutete noch und der war also wirklich mit dem Messer so quälerisch aufgetötet wurde, um wahrscheinlich preiszugeben, wo dieses, dieses bisschen Gold ist für die Deity. Und es endete. Plötzlich geht einfach in die Schublade, in eine der untersten Schubladen, und die bis in die indische Bürokratie von einem Schrank. Die indische Bürokratie ist ja unmöglich. Die halten jeden Fetzen, der wird gelagert für 50 Jahre. Also selbst wenn Hang so ein Visa-Antrag für ein Jahr macht und es wird nach Indien geschickt zur Überprüfung, das sitzt da für 50 Jahre, ist das eine Übertreibung und häuft sich an in den Schränken. Und fraß wie die Molden, guckt sich nie jemand an. Der geht da hin, holte das Dokument raus, ging hin, hatte die Adresse, konnte, also in ein benachbartes Dorf, konnte fragen, wo die, wo der verkehrte, wo der war, und hatte ihn gefallen. Er war so enthusiastisch, dass er einfach sein Leben verschenkt. Hörte auch Polizist zu sein, damit hatten die auch nicht gehalten. So, dieses, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wovon ich sprechen wollte, diese Erinnerung, die einem gegeben wird, zack, ist sie da. Es wird sich auch plötzlich erinnert an seine Pflicht. Ich muss ja eigentlich Krishna bewusst werden, deswegen bin ich ja in der Bewegung. Es ist plötzlich da. Es ist ein Geschenk von Krishna. Savasya Chahamu Krivisani Vishnu, das wird hier gesagt. Ich weise im Herzen eines jeden. Krishna hat uns also den physischen Körper gegeben, und der eine Zusammensetzung aus den verschiedenen Elementen ist, und er hat uns auch die Erinnerung gegeben und die Intelligenz gegeben. Wir sind hier mit Fremdgut ausgestattet und müssen es gut nutzen für die kurze Zeit, die uns zur Verfügung steht. Ich möchte euch heute Morgen ein wenig aus dem Shoka Shatana vorlesen. Das ist ein Werk, von dem es heißt, dass es Kummer vertreibt. Warum? Weil es die körperliche Auffassung des Lebens auflöst. In dieser Shoka Shatana wird von einem Jungen erzählt, der einen eigentümlichen Tod und Wiederbelebung und Wiedertod empfand. Und es ist sehr geeignet, Vaishnavas vorzutragen in einer Morgenvorlesung. Wir sprechen hier von dem Sohn von Srivas Pandit. Srivas Pandit war ein Geweihter von Chaitanya Mahaprabhu, in dessen Haus abends Kirtan stattfand. Zur Abenddämmerung kam Mahaprabhu und chantete mit seinen engen Gefährten dort in dem Haus, in der Halle sogar da, die glücksverheißenden Klangschwingungen des heiligen Namens. Und sie tanzten, und manchmal hatten sie auch Theater, welches sie aufführten in dem Haus. Es wird beschrieben, dass sie die ganze Nacht hindurch tanzten, berauscht von dem sattmachenden Elixier der heiligen Namen. Und auch, sie wurden richtig verrückt. Mahaprabhu, so heißt es, tanzte dann, pflegte dann zu tanzen, wie ein schleudernder Feuerfackel. Die sich über Kreise drehen. Gestern hat Thomas und Tatwa sehr schnell und behende, das war wirklich sehr gut, getribbelt, im Kreise getribbelt. Und da gleich gegen den Yassasam geflogen. Dann war sich kurz auf den Sitz gewickelt. Als menschliche Schleife. So. Das ist, haben die Geweihten von Chaitanya Mahaprabhu anscheinend auch gemacht, nur weiß ich nicht, ob zu zweit oder vereinzelt. So. In dieser Zeit nun verstarb einer der fünf Söhne von Srivas Thakur. Und zwar nicht im Kirtan. Der hatte eine längere Krankheit gehabt und war in der oberen Gemächer, verstarb dort. Srivas wurde gerufen und er ging zu den Frauen hin, die da lachten und weinten, und sagte ihnen, wer Krishna als ewigen Sohn hat, braucht nicht zu klagen,
wenn er die zeitweiligen Söhne verliert.
Ihr seid doch in die Welt gekommen, um Krishna bewusst zu werden, keine Anhaftung zu entwickeln. Ihr könnt euch vorstellen, was geschah, als er das sagte, die Frauen weiten nur noch wilder.
Und dann sagte er, warum er das gesagt hat. Er sagte, ihr müsst verstehen, ich möchte nicht, dass ihr weint. Denn sonst wird dieser Kirtan im Innenhof, wo die so ekstatisch tanzen, gestört, dadurch, dass die Schwingung der Trauer aufkommt. Der höchste Herr der 14 Welten ist nun als Sohn von Mutter Sachi persönlich nach Nadia gekommen. Dieser Gokul Chanda tanzt im Innenhof mit seinen vertraulichen Devotees und sie sind alle überwältigt von ekstatischer Glückseligkeit. So, als nun am Ende der Nacht der Kirtan aufhörte, sagte Chaitanya Mahaprabhu, warum fühle ich so viel Traurigkeit hier in diesem Hause? Ich weiß ganz deutlich, dass etwas Unglücksverheißendes hier geschehen ist. Daraufhin kamen dann die Devotees zu ihm und erzählten ihm alles, was geschehen hatte, einschließlich, wie Srivas Thakur verboten hatte, dass geklagt und geweint wurde. Aber Chaitanya Mahaprabhu war nicht zufrieden damit. Er sagte, warum habt ihr mich nicht informiert von diesem Leid? Srivas Pandit ging hin zu Chaitanya Mahaprabhu und sagte, mein Herr, ich war unfähig, irgendetwas zu tolerieren, was das Aufkommen deiner ekstatischen Gefühle im Kirtan behinderte. Ich würde lieber auf der Stelle sterben, als dein ekstatisches Tanzen und Singen zu unterbrechen. Aber, mein lieber Herr, gib uns jetzt die Erlaubnis. Wir wollen den Körper des Sohnes wegnehmen und die Beerdigungsriten ausführen. Als Lord Chaitanya das hörte, fing er zu weinen. Und sagte, wie kann ich solche Diener wie Srivas Pandit in dieser Welt wiederfinden? Sie sind so hingegeben, dass selbst der Tod des eigenen Sohnes für sie ignoriert wird, um mir zu dienen. Und dann beschloss er, ein Wunder zu wirken. Und er ließ den toten Körper in den Innenhof bringen. Und er sprach zum Körper, bitte sage mir, mein lieber Junge, was dich veranlasst hat, plötzlich hier wegzugehen und so viel Leid im Hause deines Vaters zu verursachen. Nun, durch die Barmherzigkeit Krishnas wurde der verschiedene Sohn wieder zurückgerufen und brachte sehr schöne Gebete dar, die sehr wichtig sind für uns alle. Und er fing dann an zu sprechen und zu predigen mit Unterweisungen, die noch wichtiger sind für uns alle. Chaitanya Mahaprabhu hat dieses Wunder gewirkt, wenn wir es mal sagen sollen, um uns von diesem Punkt, den wir hier im Bhagavatam gerade durchnehmen, zu überzeugen. Nämlich, dass wir verstehen können, dass wir diesen Körper nur angenommen haben, um verschiedene Dinge hier zu lernen, für eine gewisse Zeit. Und ich möchte euch sehr bitten, diesen Unterweisungen sehr aufmerksam zuzuhören. Wenn ihr sie nämlich versteht, so wird das Shrutifal sein. Shrutifal heißt die Frucht des Zuhörens, dass ihr frei von allen Klagen und Lamentieren werdet. Frei von aller körperlichen Anhaftung. Das ist doch gut, oder? So, also, lasst uns dazuhören. Der Junge fing zuerst an, indem er ein bisschen über die zahlreichen Energien des Herrn sprach. Er sprach von der Shit-Shakti, der Wissenskraft, die spirituelle Welt manifestiert, er sprach von der Shishakti, die auch die ewigen Spiele in der spirituellen Welt manifestierte. Er sprach von der Kladini-Kraft, der spirituellen Energie des Herrn, die Freude im Herzen, spirituelle Ekstase im Herzen aufkommen kann. Und er sprach von der Maya-Shakti, der materiellen Welt, in der die Seele kommt und erfährt, wie diese Kladini-Shakti, diese Freudenkraft, die natürlicherweise ihr konstitutionelle Natur ist, überdeckt wird von Leid. Er sprach also erst einmal sehr starke Philosophie der spirituellen Energie, den Lilas des Herrn, dem physischen Körper, der ein Teil der materiellen Welt ist, und der Kladini-Shakti, der ewigen Freudenenergie, die für uns ja bedeckt ist im Körper. Dann sagte er etwas, was besonders wichtig ist. Und ich möchte das hier persönlich für euch, ich möchte das hier gerne für euch vorlesen. Du, mein lieber Herr, bist voll mit transzendentaler Glückseligkeit. Ich bin nur ein winzig kleines Teilchen von dir. Ich bin von Natur aus dein ewiger Diener. Du bist völlig unabhängig, aber ich bin ganz und gar abhängig von dir. Tatsächlich, wenn man deine Lotusfüße vernachlässigt, wird man völlig ruiniert. So wie ich die Wahl treffe, unabhängig von dir aufzutreten, wird mein Geist sofort interessiert an Mayas Verlockung. Somit gebe ich meine eigene innewohnende spirituelle Natur auf. Ich falle herunter und werde total verwehrt in der Hoffnung, irgendwelche materiellen Erfolge zu haben, den ich nachjage. Ich werde gefangen genommen vom Maya innerhalb dieser materiellen Welt. Nun ist das Ergebnis von dieser Gefangennahme, dass ich angebunden bin an ein Rad. Dieser, kennt ihr das? Nehmen wir das nochmal. Jahrmarkts, Riesenrad natürlich. Warte nicht auf den Jahrmarkt. Dem Riesenrad von Geburt und Tod, da bin ich angebunden, immer wieder geboren zu werden, immer wieder zu sterben. Ich bin gefesselt vom Maya in dieser Welt und befinde mich in dem eisernen Griff meines Schicksals. Entsprechend dieses Schicksals bin ich gebracht worden in Srivas Zuhause und bin dort erschienen worden im Leib seiner Frau Malini. Nun bin ich durch den eisernen Griff meines Schicksales gezwungen worden, diesen Körper zu verlassen. Ich kann hier nicht mehr bleiben, selbst wenn ich es wünschen würde. Dein Wunsch ist so stark, lieber Herr. Wenn mein Wunsch sehr zerbrechlich ist, denn ich bin nichts anderes als eine völlig unbedeutsame, zerbrechliche Seele. Wohin immer du mich als nächstes schickst, oh Herr, muss ich ganz zweifellos gehen, um aufs Neue der Sohn von irgendjemandem zu werden, oder der Ehemann oder der Vater. Ich weiß jedoch, dass all diese materiellen Beziehungen nicht einmal ein Fünkchen von ewiger Wahrheit haben, denn nur du bist der ewige Freund und der Wächter aller Seelen. Nur solche dummen Köpfe, die die ewige Zuflucht deiner Lotusfüße von sich weisen, denken, dass Vereinigung und Trennung in zeitweiligen Familienbeziehungen wichtig wären und denken, dass sie die Ursache für Glück und Leid bilden. Dies zeigt uns, wie sehr sie vertieft sind in die körperliche Auffassung des Lebens. Völlig gefesselt von Illusionen. Es ist wirklich sehr interessant. Ich hatte selber einmal diese Verwirklichung machen dürfen. Und zwar war ich im Krankenhaus in Waldkirchen sehr schlecht operiert worden, an und für sich, und wachte mitten auf in der Operation. Und das erste war so ein Ruck, den man verspürte, als man den Körper verließ. Jetzt, das war nicht der Tod, aber das war ein, man nennt es Out-of-Body-Experience, wo man aus dem Körper plötzlich kommt und seinen Körper liegen sieht. Gestern hat mir ein Devotee erzählt, dass er im weltlichen Leben
das schon öfters gehabt hatte, und zwar sehr viel Angst hatte davor, sah sich plötzlich auf einem Bett liegen, das passierte in der Nacht, wo er den Körper verließ und seinen Körper liegen sah. Und von da versuchte, irgendwas mit dem Körper zu machen, versuchte irgendjemand in der Familie zu wecken, ging durchs Haus hindurch und rüttelte die Mutter wach und wollte der Mutter sagen, mach irgendwas mit meinem Körper, ich bin hier so am Schweben, ich fühle mich so völlig abgehoben. Aber das gelang nicht, die Mutter wachte nicht auf, die schnarchte weiter, die Rammschale. Sorry. Die schnarchte weiter. Nicht? So, das war, das war so ängstlich. Sie war so, diese Devotee war so ängstlich, weil die Mutter nicht aufwecken konnte, verstand überhaupt nichts mehr. Wir wissen, was das ist. Da ist die Seele im feinstofflichen Körper aus dem Körper gegangen. Ich habe immer wieder zurückgekommen. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung, die man macht. Wir sind so eins mit dem Körper irgendwie, so wie Butter in der Milch haben wir uns da. Man kann die Butter in der Milch nicht direkt sehen, so können wir uns auch nicht direkt sehen. Nur wenn wir ein bisschen kirnen, nennt man das in der Maker-Sprache, also ein bisschen mit so einem Quer das Ganze in Gang setzen, dann sammelt sich in den an den Zacken des Quirls, so diese goldgelbe Butter. Es klumpt dann irgendwann. Klatsch ist dann die Butter da. Und so, er hat sich aber unser Bewusstsein so aufgelöst in diesem Körper. Wir sind so identifiziert mit dem Körper. Ist es nicht so? Irgendwie schon, nicht? So, deswegen sollen wir hören, wie diese Lilas sind, wie Mahaprabhu die bedingte Seele noch einmal zurückgeholt hat und sie erklären lassen was eigentlich die wirkliche Tatsache entspricht. Und der Junge fuhr fort, ich bin gefangen genommen worden und gefesselt von Maya, weil ich fest angebunden wurde durch ihre Seile der Unwissenheit und der Verwirrung, bin ich durch viele Geburten hindurchgegangen. Habe nur die Dunkelheit Mayas kennengelernt. Manchmal bin ich ein Halbgott geworden, manchmal ein Dämon. Manchmal habe ich den Körper eines Mannes gekriegt, eines Tieres, eines Vogels oder eines kleinen Insektens. Manchmal bin ich zu den himmlischen Planeten gegangen, manchmal runter zur Hölle. Manchmal komme ich hier auf die Erde und immer wieder werde ich von unsättigbaren Wünschen getrieben, zu genießen. Wünschen, die niemals in Erfüllung gehen. Und so sprach denn der Junge, bis er sagte, wenn du es wünschst, dass ich aufs neue Geburt nehme, o Herr, bitte ich dich demütig, mir zu erlauben, im transzendalen, liebevollen Dienst zu deinen göttlichen Lotusfüßen verankert zu sein. Wenn du es mir noch eine Geburt geben willst, dann bitte nur im hingebungsvollen Dienst. Als er das sagte, wurde der Junge still. Schrie das Pandit, dieses wunderbare Wunder sah. Gab er und seine Familie alle Klagen auf und wurden überwältigt von großem Glück. Chaitanya Mahaprabhu nahm dann persönlich den Körper des Jungen herunter zur Ganga und badete ihn in Ganga. Und alle konnten sehen, wie Janavide, wie der Ganga Mata, persönlich erschien und den Jungen in den Händen hielt. Ja, so war das.
Zu erläutern. Wenn wir diese Geschichte hören von der Ewigkeit der Seele, sollten wir eine Schlussfolgerung machen. Wir sollten jeder einzelne tief für uns darüber meditieren, wie auch wir verschieden sind von dem Körper, in dem wir im Augenblick residieren. Und wir sollten nicht faul sein,
von der körperlichen Ebene auf die spirituelle Ebene zu kommen. Es ist möglich, auch in diesem materiellen Körper auf der spirituellen Ebene verankert zu sein, wenn man im hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist. Das Bewusstsein zurückzuziehen vom materiellen Leben kann geschehen, wenn man es aktiv richtet oder positiv richtet auf den hingebungsvollen Dienst, den wir für Krishna ausführen. Dann hört auf mit dem Augenblick plötzlich auf, dieses, wie soll ich mich verhalten, wer bin ich denn überhaupt, was ist meine Natur, was ist richtig für mich und was ist falsch. Diese notwendigen Fragen werden gelöst auf der spirituellen Ebene in Beziehung zu Krishna. Ich habe da sehr viel in der letzten Zeit darüber gelectured zu den bedingten Seelen, also Menschen, die noch nicht so fortgeschritten sind, eine solche Vorlesung, also über solche Themen zu hören, das ist für die noch ein bisschen heavy zu hören, wie jemand den Körper verlässt während eines Kirtans und dann Chaitanya Mahaprabhu kommt und die bedingte Seele nochmal zurückholt und dann sie Unterweisung geben lässt. Das ist. Aber hier ist ein Punkt aus der Vorlesung, die auch wichtig ist in diesem Zusammenhang. Viele Devotees, besonders wenn sie älter werden, wollen entsprechend ihrer Natur beschäftigt sein und ihre Natur deswegen herausfinden. Ist es nicht so? Das ist doch, du wirst jetzt auch alt, hast auch schon graue Haare, du bist unglaublich schnell gegangen bei dir, Yogi. Du bist total grau, hast du das mal gesehen? Also in den Haaren meine ich jetzt. Wie bitte? Ist weiter, ach so, das ist weiter. Gut. So, aber sorry, das ist am unangenehm, also über den Körper, über den eigenen Körper gesprochen. Wir wollen uns hier nicht in die Jogi spalten. Also, das fällt, ist mir gerade wie ein wirklich aufgefallen zum ersten Mal. Nein, wir sind das jetzt. Jogi dann befrieden lassen. So, die Sache ist folgendes. Wenn wir wissen wollen, was unsere Natur ist, was uns entspricht, wer wir sind, müssen wir verstehen, von was wir ein Teil sind. Stellt euch mal vor, ihr geht auf die Straße und ihr seht irgendein mechanisches Teil. Es könnte jetzt sein, dass es zu einem Computer gehört oder zu einem Motor oder zu der Straßenbahn, vielleicht mit der Stromübertragung. Erst in dem Augenblick, wo jemand kommt und sagt, halt, das ist jetzt das Mundstück einer Trompete. Und seine Trompete, eine Trompete bringt das rauf, tut und anfängt zu tröten. Dann weiß man wirklich, was das Teil ist. Man kann das Teil herausfinden, was das Teil ist, wenn man das Ganze, von dem es ein Teil ist, weiß. Weiß sofort, wenn du das auf die Trompete raufsteckst, aha, das Mundstück meiner Trompete. Genauso ist es mit uns. Wir können uns nur verwirklichen, wenn wir uns in Beziehung zum Ganzen, das heißt zu Krishna, von dem wir ein Teil sind, Mamaivamso Jivaloke, erkennen. Wenn man da sitzt und fragt, was bin ich denn, was ist gut für mich im Lager, nicht im Lager sich einlagert. Wenn man niemals auf die spirituelle Ebene kommt, das ist nicht möglich. Man muss sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Und da ohne Faulheit. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat einmal das Beispiel von zwei Faulen gegeben. Die waren wirklich faul. Diese Faulen lebten in einem Haus und die lagen da einfach vor sich hin. Und dann kam unglaubliche Geschichte. Und dann kam, also da brach das Feuer aus. Und der eine wollte also sagen, dass es brennt hier. Dazu muss man sagen, in Bengali Pude Gatsche, es brennt hier. Aber er war selbst zu faul zu sagen, Pude Gatsche, und sagte einfach nur Puh. In Kurzform. Also, ganz zu schweigen vom Aufstehen und Weglaufen, das war überhaupt nicht drin. Aber nicht mal zu sagen, es brennt hier, also die Tatsache, da war ich schon zu faul zu. So, der andere war auch sehr faul. Er lief auch nicht weg. Das war zu viel Anstrengung. Er wollte sagen, schade, Jao, dreh dich um. Weil das wurde so ein bisschen heiß auf der einen Seite. Da kann man sich ja umdrehen auf die andere Seite. Und auf diese Weise braucht man nichts zu tun. Nicht? War nicht so anstrengend. Aber ihm war das schon viel zu, much too much, wie wir so sagen. Viel, too much zu sagen, schade, Jao. Und sagt er, she. So saßen die also lagen die auf ihren Betten, zu faul sich auch nur umzudrehen, ganz zu schweigen wegzulaufen und sagten, puh, es brennt. Der andere sagte, she, also dreh dich doch um. Nicht? Und kamen beide so um. Das war das Beispiel von Chaitanya, sorry, Bhaktisiddhanta Saraswati das Thakur. Wir alle sind im brennenden Feuer des materiellen Daseins. Wann werden wir endlich aufstehen und loslegen? Wann werden wir endlich verstehen, dass wir nur Durchgangsreisende sind, dass wir jede Sekunde, die wir haben, von diesem kostbaren menschlichen Körper, lasst uns das bitte nicht, er ist kostbar, wenn man ihn richtig einsetzt, in den Dienst Krishna stehen. Um so in dem Dienst zu Krishna unsere ewige Identität zu verstehen. In Beziehung zum Ganzen. Versteht ihr den Punkt mit der Beziehung, warum es wichtig ist? Wir können sonst nicht uns wirklich verstehen. Nur in diesem Sinne, und dazu ist die Vaishnava-Gemeinschaft sehr, sehr förderlich. Die Vaishnava-Gemeinschaft ist gut für eine Sache, nämlich hingebungsvollen Dienst auszuführen. Die Gemeinschaft mit Gott geweihten, da wird man alles finden, was nötig ist, um seinen Service zu Krishna zu machen. Man wird nicht so gutes Nahrungsmittel, auch Essen tun wir wie die Fürsten, also das ist nicht unser Problem, aber nicht so gute Schlafplätze zum Beispiel finden. Wie ich mir das vorstelle, wie jetzt nochmal, ich bin jetzt schon so ein alter Mensch geworden und ihr seid so gut, mir einen Schlafplatz anzubieten. Aber ich mir vorstelle, so mit 30 Devotees, die so intensiv schnarchen, also zusammen zu sein, das muss nicht einfach sein. Das ist also nicht der beste Schlafplatz. Ich werde das in einem Monat wieder durchexerzieren, wenn wir auf wie Mandel Parikram sind, wenn man da in den Massenlagern und so. Das muss man sehen, man kann. So, oder was ist auch nicht so, man kann sich nicht so gut, also Kleidung mangelt uns eigentlich auch nicht, aber wir sind nicht so modisch geschminkt oder Männer schminken sich ja auch nicht, oder schminkt man sich heute als Mann ein? Kann vorkommen, oder? Ja. Also es gibt bestimmte Dinge, die wir nicht tun. Urlaub. Wenn man sich das als die Wohnung überlegt, klingt das einfach lächerlich. Natürlich, jeder Tag können wir, das ist eigentlich ein Urlaubstag, wenn man so will. Ich wollte sagen, die Gemeinschaft mit den Wohnungs lässt sich nicht für materielle Annehmlichkeiten benutzen. Aber schon während ich verzweifelt versuche, nach Beispielen zu kommen, fällt mir nur das mit dem Schlafplatz ein. Das ist das Einzige, was nicht so gut ist. Sonst alles Dusche, Essen, Kleidungsstücke sogar, alles, für alles ist gesorgt. Man braucht nur, Uwe hat in Zürich sogar aus den zurückgewiesenen Kleidern eine First Class Hose noch gekriegt. Also wir haben alles ist da im Grunde genommen. Für alles ist gesorgt. Die Gemeinschaft für die Devotees ist jedoch für eine Sache da und das muss man verstehen. Service für Krishna zu tun. Srila Jiva Goswami hat hierzu etwas ganz Interessantes gesagt, was ich sehr gerne euch vorlesen möchte. Srila Jiva Goswami sagte, dass Krishna selber große Freude daran empfindet, wenn sich ein Devotee als sein Instrument fühlt und einsetzt. Er gab das Beispiel von jemandem, der für sich flötet. Wenn man für sich flötet, kann man bestimmte Noten erreichen und eine bestimmte Lautstärke. Wenn man jedoch eine Flöte zur Hilfe nimmt, dann kommen die Melodien also noch intensiver. Nicht? Auf diese Weise, wenn Krishna alleine ist, ist es für ihn nicht so angenehm, wie wenn er mit seinen Devotees zusammen genießt. So wir als Vaishnavas versuchen unsere Sinne in den Dienst Krishnas zu stellen. So in der Gemeinschaft von Vaishnavas sollten bestimmte Devotees verschiedene Funktionen übernehmen. Davon spricht Srila Jiva Goswami. Das ist mein Punkt, damit es angenehm ist. Und zwar hatte Srila Jiva Goswami die Vaishnava Raja Sabha entwickelt. Das waren der Governing Body, der GBC sozusagen, der Vaishnavas. Und er sagte, da gibt es verschiedene Gruppen. Einige von den Vaishnavas kümmern sich darum, Verantwortung für das spirituelle Leben und die spirituelle Inspiration anderer zu übernehmen. Das sind solche Vaishnavas, die als Sannyasis wirken, als Gurus wirken oder die einfach als Prediger zu den Devotees wirken. Diese Funktion ist sehr wichtig in der Gemeinschaft von Devotees, nämlich konstant versuchen, spirituelles Wissen und spirituelle Inspiration zu geben. Ohne das ist eine Vaishnava-Gemeinschaft hat nicht die nötige Inspiration. Dann gibt es andere. Das sind solche, die Schülernachfolge, das heißt das spirituelle Wissen von Angriffen, die von außen geschehen, verteidigen. Zum Beispiel Adishesh wird in kürzester Zeit im Fernsehen zu sehen sein für 20 Millionen Deutsche. Es geht dort um das Thema, dass manche sagen, Krishna-Bewusstsein gehöre zu einer, sei eine Sekte. Das stimmt ja nicht. Es ist ja die älteste Kultur eigentlich, wo Religion und sogar Nahrungsmittel und Kunst und so weiter gegenwärtig ist. So, Adishesh übernimmt diese Funktion, also im Fernsehen dann, dass er Angriffe von unqualifizierter und uninformierter Seite einfach klärt. Nicht? Das ist sehr wichtig. Auch in der Vaishnava-Gesellschaft, dass Fehlauffassungen, falsche Philosophien nicht eindringen sozusagen in die Gemeinschaft, sondern zurückgewiesen werden. Dann gibt es eine, das sind mir die innerhalb der Bewegung sind, die sorgen, dass der Standard rein bleibt, dass nicht zum Beispiel Dinge wie viel Weiberei auftreten oder das ist nicht gerade das beste Beispiel, also das ist einfach, versteht ihr, dass es rein bleibt, dass zum Beispiel nicht plötzlich die ganzen Devotees alle um 9 Uhr immer nur aufstehen und der Standard so später und später wird, sondern dass man dabei bleibt, um 4 Uhr den Herrn zu grüßen auf dem Altar und so weiter. Und so gibt es verschiedene Gruppen von Vaishnavas innerhalb einer stimmigen Gemeinschaft. Und ich möchte euch jetzt das gerne nahelegen, sodass auch ihr das versteht und hilft, die Vaishnava-Gemeinschaft allanziehend zu machen. Heute haben wir wieder das Gebet gesprochen, dass wir wünschen, dass viele bediente Seelen die Möglichkeit haben, mit hingebungsvollem Dienst anzufangen. Nicht? Und auch mitzuhelfen, zu predigen und so weiter. Also es ist wichtig, dass wir unsere Gemeinschaft mit diesen Funktionen, die wir eben aufgezählt haben, es muss ständig eine Inspiration
fließen. Das ist wichtig für jeden Einzelnen von euch. Wir sollten nicht warten, bis jemand zu uns kommt und sagt, die spirituelle Seele und inspiriert und enthusiastisch sein. Wir sollten das verteilen unter anderen, unter unseren Gottbrüdern und Gottschwestern und so weiter und so fort. Wenn wir sehen, dass irgendwo falsche Ansichten sich breit machen, sollten wir kommen und mit Wissen und geduldig diese Ansichten revidieren. Nicht? Wenn wir sehen, wie der Standard der spirituellen Reinheit irgendwo runtergeht, sollten wir auch wir versuchen, diese Funktion auszuüben, damit die Vaishnava-Gemeinschaft ständig sehr belebt und dynamisch bleibt.
Gut, hiermit bin ich eigentlich ans Ende gekommen. Hare Krishna, vielen Dank. Ja. Es gibt auch noch hier die Protokolle, landen in dieser Vaishnava-Gemeinschaft. So wie Sasvarup Maharaj, der hat die Biografie von Prabhupada zu Protokoll gebracht. Protokoll hört sich so überwachen an. Das ist nicht damit gemeint. Biografien, das biografisch festzulegen. Irgendwann, ganz sicher, werden wir eine Biografie haben von dem deutschen Yatra, wie sich alles so entwickelt hat. Das wäre doch sehr interessant, nicht? Wie man, ja, wie die ersten Devotees anfingen und wie die Einzelnen dazu kamen, wie Vishwadev kam. Ich weiß noch, der hatte immer einen schwarzen VW, da stand John Player drauf. Und war früher Kellner und hatte immer als Bhakta Willi Prasadam gekellnert, also Prasadam ausgeteilt. Und so. Ist auch wichtig, einfach die Kultur, die historischen Ursprünge auch im Kleinen zu sehen. Auch wichtig. Und die ganzen ekstatischen Geschichten, wie einzelne Devotees gekommen sind, ja, unglaublich abenteuerliche Geschichten, zum Teil, wo die waren. Nein, wenn ich an Ram Priya denke, der mit dem Skateboard schnell um die Ecken gewieselt ist und in so einem Atomturm an der Wand gerodelt ist. Ich habe außergewöhnlich gesehen. Wir müssen, wenn wir dieses Gebet, wir sprechen dieses Gebet, ernst meinen, eine allanziehende Vaishnava-Gemeinschaft formieren. Da will ich auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen, weil jetzt habe ich schon meine Geschichten, jetzt kommt noch eine. Und zwar gab es einmal ein zerfallenes Kloster mit vier alten, greisen Mönchen, die im Aussterben inbegriffen waren. Kein Nachwuchs. Der eine Abt ging, um Hilfe zu fragen, zu einem Einsiedler, der im Wald vor sich hinsiedelte, und fragte ihn um Hilfe. Der Einsiedler sagte, ich kann mich auch nur beklagen. Die Menschen sind einfach nicht interessiert an der Aufnahme von echten Spirituellen, wissen Sie, völlig in der Eisenfaust von Maya. Oh, sagte der andere, willst du damit sagen, das ist ganz natürlich? Natürlich ist es nicht, aber es ist Kali Yuga. Und so beklagten sie sich miteinander. Konstatierten, wie faul die Menschen eigentlich würden für das spirituellen Pfad sein. Wie dieses Beispiel mit den beiden Faulen. Dann sagte der alte Einsiedler jedoch etwas zum Schluss. Was ganz genau, das hatte er sich genau ausgedacht, das setzte er in dessen Geist. Es ist jedoch nicht so schlecht, was die Zukunft eures Klosters betrifft. Einer von euch wird in der Zukunft etwas ganz Besonderes machen. So, mit dieser Botschaft ging der ältere Mönch zurück. Ja, sagte er, wie ist das,
dann fragten ihn, was hat der alte Einsiedler gesagt? Da hat mir uns nicht viel helfen können, er sagte, es sei ein ungünstiges Zeitalter für die spirituelle Entwicklung. Wir haben beide miteinander geklagt. Aber zum Schluss sagte er, als ich wegging, einer von uns wird als besonders unterkommen. Oh, ach nicht, der hat ein zweites Gesicht. Wer wohl etwas Besonderes unternehmen wird? Wahrscheinlich ist es der Oberste, der da hingegangen war. Der Oberste dachte, also ich bin es auf keinen Fall, ich bin also ganz banaler. Das wird aber wahrscheinlich dieser Bruder sein, der immer die Töpfe wäscht. Er ist zwar nicht sehr jung mehr, die Kräfte lassen nach, aber er ist so demütig. Und so dachte jeder über den anderen, dass er in der Zukunft etwas Gutes machen könnte. Wurde eine sehr intensive Atmosphäre im Kloster geschaffen. Eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und der Hochachtung. Nur einmal kamen so ein paar junge Leute, da verliefen sich in die Gegend, das Kloster lag vor der Stadt, und sie amüsierten sich wohl. Und sie spürten irgendwie so eine anziehende Atmosphäre in Richtung Kloster kommen und gingen dorthin. Gucken sich das an. Ja, der eine sagte, also hier müsste hier mal Staub gewischt werden. Und fing an, so ein bisschen Service zu machen. Und irgendwann einmal kam er wieder. Dann war irgendwann auch ein Mönch, kam andere, irgendwann auch Mönche. Und nahm so den Pfad des spirituellen Lebens auf. Das ist eine Geschichte, die kommt aus einer anderen Tradition. Ich wollte sie eben eigentlich, man könnte sie auch in unsere Tradition umsetzen. Ich könnte von Swamis und Brahmacharis sprechen. Ich könnte von den Matas und den Prabhus sprechen. Ich könnte die Worte austauschen. Aber ich dachte, ich belasse sie mal in der Tradition, aus der sie kommt. Das ist eine jüdische Tradition. Um einfach zu zeigen, dass dieser Punkt eigentlich, den wir in unserer Philosophie sehr tief verwurzelt haben, nämlich Demut und anderen seine Ehre zu erweisen. Wir sagen ja Prabhu zu uns, du bist mein Meister, Thomas. Nicht Prabhu Thomas, Thomas Prabhu. Nicht, selbst wenn noch ein Wagner ist, wir respektieren uns so mit dieser Anrede. Das ist, muss auch gefühlt werden. Das muss richtig da sein. Wir müssen, und es ist nicht schwierig, wir können ja verstehen. Jeder von uns hat ja eine Möglichkeit, etwas in der Zukunft zu tun. Wir sind Amrita Putras, die Söhne der Unsterblichkeit oder die Kinder der Unsterblichkeit, sagen die Upanishaden. Wir haben alle Möglichkeiten da. Genau, als Teile Krishnas. Die Seele ist machtvoller als die Sonne. Die Sonne wird vergehen, die Seele nicht. Marmor, Stein und Eisen geht da ins Bericht, also, aber die ewige Seele nicht. Nicht? So ist der Hitler, ich glaube nicht. Das ist vergessen wie ihn, aber alles vergeht in dieser Welt, das ist der Punkt, aber die ewige Seele nicht. So, diese Sache ist für uns zu verstehen. Und dann werden wir eine respektvolle Haltung gegeneinander oder füreinander empfinden. Und aus diesem Gefühl werden viele Leute angezogen sein in die Gemeinschaft der Vaishnavas. Vaishnavas-Sangha. Interessanter Punkt, oder? Der hat doch was für sich. Gut, hier wollen wir jetzt enden. Hat irgendjemand eine Frage von euch? Marke.
Also, ich mache gestern dieser Klima-Serie.
Ja. Barmherzigkeit erlangt.
Du hattest ja auch gesagt, Regulierung und alles solche Sachen. Da wärst du nicht aus, es geht nicht zusammen.
Ja, das Sadhana Siddhi, ja, das ist gut. Wir sind, es gibt drei Möglichkeiten
für die ewige Seele. Die eine ist Nitya Siddhi, sie ist Siddha, sie ist ewig vollkommen. Eine andere ist Sadhana Siddha, sie wird durch die Ausübung von Sadhana, das heißt spirituellen Aktivitäten, auf der Grundlage von Regeln und Regulierung, Vollkommenheit allein. Und schließlich Kripa Siddha, das heißt jemand, der durch Barmherzigkeit, durch das Intervenieren Krishnas, die Vollkommenheit des Lebens allein. So, ich hatte gestern gesagt, dass letztendlich nur die Barmherzigkeit Krishnas uns dazu bringen kann. Das wird in, wo sind dann, fragt Bhakti Markus sehr gerechtfertigt, wo ist dann die Bedeutung von Sadhana, den Regeln und Regulierungen, die wir ja alle kennen und auch einhalten? Was ist denn die Bedeutung davon? Die Bedeutung ist so, der Geist ist sehr gestört, wenn man nicht die Regeln und Regulierungen des spirituellen Lebens folgt. Wenn man zum Beispiel materiellen Tätigkeiten nachgeht, die nicht empfehlenswert sind für die spirituelle Entwicklung, wird der Geist sehr agitiert. Und man verwickelt sich in karmische Tätigkeiten. So kann also das Befolgen der Regeln und Regulierungen uns dazu erheben, auf eine ungestörte Ebene zu kommen. Aber auch dort brauchen wir letztendlich die Mercy Krishnas. In Upanishaden gibt es ein Vers, nicht durch Studium der Vedas, nicht das, durch das Einhalten von Bußen, sondern nur durch, dadurch, dass man die Barmherzigkeit des Herrn bekommt. Prashada Leshangu Grihita Eva Te, sagt Lord Brahma. Mein lieber Herr, nur jemand, der den einen Funken deiner Barmherzigkeit bekommt, ist in der Lage, den Pfad des Hingebungswortes, also diese ewige Beziehung zu dir aufzunehmen. Aber wenn wir jetzt sagen, well, gut, da brauche ich nicht die Regeln und Regulierung auszuführen, weil die können mich letztendlich nicht zu Krishna bringen, das ist nicht richtig. Denn du wirst nur dann in der Lage sein, die Barmherzigkeit des Herrn zu erfassen, wenn du die Regeln und Regulierung befolgst. Jetzt wirst du immer verwickelt sein, ein schlechtes Karma von morgens bis abends. Ich sage es nochmal in die Lautsprecher, weil ich weiß, du kannst es nicht verstehen.
20 Leute bekommen, sondern das ist nur möglichst für denjenigen, der von mir persönlich ausgeführt
wird. Ja. In einer, also das ist jetzt sicher, dass du das so gelesen hast, richtig? Ja? Das ist keine umgestürzte Vase, sondern die kommt jetzt. Ich muss nur erst mich vergewissern, ob Galana das auch weiß. Die Frage ist, in einer Erläuterung vom Srimad Bhagavatam sagt Srila Prabhupada, dass das Chanten der heiligen Namen und das Hören, also Shravanam und Kirtanam, ein mechanischer Vorgang ist. Und?
Das ist, um wirklich Zugang zu Bewegungsqualität des Krishnas zu bekommen. Notwendig ist, dass man halt persönlich ausgewählt wird. Das hängt davon ab.
Und um wirklich Zugang zu finden zum Hingebungsfreund, dies, ja, das ergibt Sinn, muss man, guck mal hinter dich, muss man also von Krishna ausgewählt werden. Wir sagen aber, Shravanam und Kirtanam ist das Mittel. Nun, das Interessante, die interessante Antwort ist, dass es verschiedene Stufen von Shravanam und Kirtanam gibt. Es gibt zum Beispiel die Stufe, wo man mit Vertrauen chantet. Es gibt aber auch die Stufe, wo man mit Bhava chantet, mit ekstatischer Liebe chantet. So, je nachdem, auf welcher Stufe man chantet, wird sich Krishna in unterschiedlicher Weise offenbaren. Nicht, hör mal zu. So,
Shravanam Kir. So, um auf die Stufe der Baba zu kommen, wo du mit ekstatischer Liebe chantest, brauchst du die Barmherzigkeit des Herrn. Also der Chant-Vorgang ist der Weg und ist auch das Ziel. Das heißt, dass du unterschiedlich chantest, um auf der, wenn du auf der Ebene des Zieles chantest, das Ziel erreicht hast, ist dein Chanten völlig anders. Du wirst dein jetziges Chanten überhaupt nicht mehr wiedererkennen. Du wirst, das war ja wohl nichts. Und wirst du sagen, nicht? Du kommst aus Norddeutschland, hier sind diese Formulierungen bekannt. Nicht? Du wirst auf diese. Das heißt nicht, dass das Chanten jetzt keinen Sinn hat, was du tust, aber du wirst auf der Stufe der Baba so ekstatisch chanten, dass sich vor deinen Augen das Lila des Herrn abspielt. Stell dir jetzt mal vor. So sieht das vollständig aus. Der Weg oder auch das Ziel. Um zum Ziel zu kommen, braucht man die Barmherzigkeit. Bhaktivinoda Thakur sagt das auch, man kann für Millionen von Jahren chanten, wenn man nicht frei von Offensen ist, vergehen ist, wird sich nichts tun. Millionen von Jahren. Ja.
Am nächsten Samstag steht der Bauch, sogar selbst wenn man den Herrn in seinen Diensten, seine Bemühungen sehr schön zufriedenstellt, mag er einen Ausdruck.
Ja. Gadara sagt, sogar wenn man Krishna zufriedenstellt mit seinen Bemühungen, mag er einen auswählen oder nicht. Jetzt wird jeder ganz beklommen und überlegt sich ernsthaft die Zukunft im spirituellen Leben. Die Sache ist, Lord Chaitanya, Krishna ist sehr anspruchsvoll, das stimmt. Aber Lord Chaitanya, die barmherzigste Inkarnation, verteilt seine Barmherzigkeit auch ohne die nötige Qualifikation. Wenn du dir zum Beispiel die Gita anschaust, da heißt es, dass Krishna-Bewusstsein nur denjenigen gegeben werden darf, die frei sind von Leid und die sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Also dann hätten wir damals nicht Krishna-Bewusstsein empfangen können. Ich sehe vor meinem inneren Auge Hamsu mit seinen materiellen Verstrickungen in den, das Konzert der Goranga Bhajan Group im Senckenberg-Gymnasium oder wieder im Senckenberg-Museum eintreten. Nicht? Nicht? Der war nicht frei, also du warst ja damals nicht im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und nicht frei von Anhaftung, das kann man auch nicht so sagen. Nicht? So, trotzdem, durch Mahaprabhus Mercy ist der heilige Name erhältlich gewesen, auch für Hangsu und alle anderen. Das ist das Besondere an Chaitanya Mahaprabhu, dass seine Kripa Shakti, das heißt seine Barmherzigkeitskraft, nicht seiner Icha Shakti, das heißt seiner bestimmenden Kraft, seiner Willenskraft, unterliegt. Bei Krishna ist es so, dass seine Barmherzigkeit nur dorthin geht, wo er es will, wo die Qualifikation da ist. Bei Chaitanya Mahaprabhu geht die Barmherzigkeit überall hin. Und so haben wir dann die Mercy, dass wir die nötig wissen. Chaitanya Mahaprabhu ist wirklich sehr, sehr barmherzig. Jagai und Madai sind das Beispiel. Jagai und Madai wurden zwar entschuldigt und auch angenommen, aber waren immer noch voll mit Sünde. Also es müssen die sündbeladensten Bhaktas gewesen sein, die man sich vorstellen kann. Nicht? Die waren so in einem der Kirtans dann ging die ganze Sünde, die nahm Chaitanya Mahaprabhu auf sich, so dass er sogar schwarz wurde. Das konnte man richtig sehen. Yes! Die goldene Hautstrahlung des Herrn wurde zwatt. Ne? Das nahm er auf sich. Und in dem Augenblick heißt es, konnte Chitra Gupta, der Schreiber, wo das ganze, die ganzen Sachen drin standen, die gemacht hatten, wollte die Bücher wegwerfen, verbrennen. War alles aufgehoben. Das ist unsere Chance, Galala. Musst du dem Vertrauen noch entwickeln, dass der richtige Galala, der ging zu den Häusern sogar der Muslimen, die das Gebiet militärisch dominierten und die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins vermeiden wollte, und hat auch den muslimischen Statthalter zum Kazi, der als Brahman-Killer bekannt war, durch sein großes Vertrauen in die heiligen Namen und die Mahaprabhu, wurde er zum Devoti. Ja, Shiva. Was dann wesentlich ist, die wesentlichen Aufgaben. Es gibt 9 verschiedene Aktivitäten im Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Verbindung der individuellen Seele mit dem Höchsten. Es fängt an mit Shravanam, zu hören über Krishna, und Kirtanam, das heißt zu sprechen über Krishna. Entweder zu chanten mit der Kette, oder dass man spricht über Krishna. Dann kommt von diesen beiden als Ergebnis der dritte Vorgang, nämlich Smaranam. Smaranam heißt, sich zu erinnern oder zu meditieren. Wenn du gut hörst über Krishna, wenn du gut chantest über Krishna, wirst du dich an Krishna erinnern. Und dann kommt als vierte Folgeerscheinung Pada Sevanam, dass man einen praktischen Dienst tut mit dem Körper. Das hatten wir gestern, hatten wir diesen Shloka genommen. Da wurde gesagt, dass der Körper wie eine Kutsche ist und der Geist wie ein Kutschenlenker. Wenn in dem Geist durch die ersten beiden Vorgänge zu hören und zu chanten die Erinnerung an Krishna da ist, werden ganz natürlich auch der Körper im Pada Sevanam eingesetzt in den natürlichen Diensten. Was könnte man da nennen? Well, das kann verschiedene Formen annehmen. Man kann einen Tempel bauen. Das wird bei uns hoffentlich bald. Da gucken wir, suchen dieses. Wir haben ja jetzt dieses Riesenprojekt im Auge, aber das ist alles noch. Wir wollen euch überraschen, wenn es da ist. Und dann, oder man könnte die Buchverteilung machen und transzendentale Literatur verteilen. Oder du könntest auf der Bühne stehen mit den Bumpy Jumpers oder wie die heißen. Also eine Shiva ist ein hochtalentierter Sänger. Könntest dort über Krishna verschiedene oder spirituelle Themen, die so in die Richtung gehen, verschiedene Lieder machen. Heute wollte ich dir mal unser Moskauer Konzert zeigen, die Bühne, wie die da in ein war wirklich eine gute Atmosphäre da auf der Bühne runterkommen. So, jetzt verschiedene Dienste, die aber alle beruhen auf diesen ersten 3. Shravanam, zu hören über Krishna, dass wir mal spirituelles Wissen einfach aufnehmen und nicht immer die ganzen Eingebungen von Maya von morgens bis abends befolgen müssen. Shravanam, Kirtanam, dass wir auch praktisch darüber sprechen, sowohl beim Chanten der heiligen Namen auch als mit anderen. Dann, dass man sich erinnert, selbst wenn man in Köln am Rhein entlang geht, dass man sich erinnern kann über Krishna. Und dann kommen die anderen Dienste. Ist auch wichtig für den Sankirtan-Devotee. Wenn man stabil auf Sankirtan sein will, muss man diese 3 Punkte erstmal haben. Da muss man anfangen. Da fangen alle Tätigkeiten mit dem, oder Dienste, die man mit dem Körper ausführt, sind auf dieser Grundlage Shravanam, Kirtanam und Smaranam. Ja, das ist auch, Entschuldigung, Shiva, das ist auch ein Dienst, dass du da bist zu Krishna, also das ist ein Dienst zu Krishna, dass du da sitzt morgens und chantest, da gibst du Zeit und Energie. Ein Dienst.
Was ist das?
auf alle Fälle. Das ist die ganze Essenz, dass du dann in der Lage bist, nicht mehr diesen negativen Einflüssen ausgeworfen zu sein, sondern dass du dich durch die Erinnerung an Krishna auf einer spirituellen Ebene befindest, wo auch immer du bist.
Ja, ich meine, es ist ein...
Well, wenn man in der Außenwelt lebt, sollte man öfters einen Tempel aufsuchen, zum Beispiel zum Sonntagsfest, ordentlich aufladen und dann geht man in die Außenwelt hinein, gestillert und macht sie zur Innenwelt, sozusagen. Das ist, was man machen kann. Oder man wohnt im Tempel, lebt im Tempel, das ist auch eine super Idee. Man hilft direkt praktisch an der Front der spirituellen Revolution mit. Auch wenn man vielleicht nicht alle, das muss man aber sehen, entsprechend von der Ortszeit und Umständen. Ich zum Beispiel habe im Tempel gelebt für ein halbes Jahr und war Gartenbauarchitekt. Das heißt, ich weiß, ihr hättet euch, ja, es wäre eine Sensation für viele, das zu sehen. Da kamen Anrufe an eine Adresse, weil ich hatte inseriert, talentierter Gartenarchitekt verwandelt ihren Garten in ein blühendes Paradies. Und dann kamen eben Anrufe und dann ging man dahin. Das war, wo der Tempel kein Lakshmi hatte. Und dann habe ich Hecken geschnitten und Kraut gejätet und meistens gerastet, weil ich so viel Passata immer gegessen hatte als Bagdad. Nicht nur unter Büschen. Hauptsächlich gerastet, aber auch bei diesen reichen Leuten. Und die mochten mich alle gerne und natürlich viel philosophiert. Mussten stündlich bezahlen, 15 Mark, weiß ich noch ganz genau. Und wenn sie mit mir philosophiert hatten, mussten sie es auch. Das war halt die Sturm- und Drangzeit, nicht? Nee, also nicht unbedingt. Ich weiß, wenn das war auch so ein bisschen, ich muss das ehrlich gestehen, ich bin nicht von Anfang an ein sehr vollgeschäftiger, also bin ich jetzt auch noch nicht, aber etwas ist geschehen. Also sah einfach, die Tempel brauchte Geld, es war nötig, sonst konnten wir die Miete und das Passalum nicht bezahlen und dann bin ich einfach, und ich habe mir gesagt, ja, ich bin Gartenbauarchitekt, stimmte gar nicht. Aber mir war klar, dass die ganze Welt spielt ja so wollen. Und die Leute waren immer sehr zufrieden, aber glaube ich mehr, weil ich ein Prasada mitbrachte und so weiter. Famoser Gartenbauarchitekt, habe ich zu mir gesagt. Wie fast wie ein Magenta, also ähnlich. Wir sind da. Ja. Auch handwerklich, ich war auch handwerklich sehr nicht so gut, aber ein bisschen. Aber es ist schwieriger, du hast recht. Du hast recht.
Du hast jetzt eine Erwartung gestellt, so
helfen. Ja. Es kommt darauf an, was es für Erwartungen sind und für Eltern sind. Es kommt wirklich darauf an. Es gibt den Fall von Raghunath Bhatta Goswami. Raghunath Bhatta Goswami hatte zwei sehr fortgeschrittene Seelen als Eltern. Und er wollte sich gleich der Bewegung von Chaitanya Mahaprabhu anschicken. Aber Chaitanya Mahaprabhu schickte ihn nach Hause. Er war praktisch schon auf der Stufe eines Goswamis, eines Sagten, und sagte ihm, er solle sich um seine älteren, seine alternden